Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Und hier wird es heute handgreiflich. Taktik und Taktiles interessiert uns. Hier schon mal ein akustischer Vorgeschmack auf das, was kommt in diesem Echtzeit-Podcast.
Die Wahrnehmung über den Tastsinn, lateinisch Taktus, wird als taktil, das aktive Ertasten auch als haptisch bezeichnet.
Unsere neue Taktik ist weniger Plastik.
Ich glaube schon, dass wir durch dieses ständige Schuhe tragen unsere Füße so ein bisschen taub machen.
Ja, auch der Slogan von diesem Workshop. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich ganz gut jetzt auf so Alltagsrassismus-Sachen eingehen kann.
Gast, der solche Gläser nicht so oft in der Hand hat, das ist ein ganz spannendes Erlebnis.
Ein Gartencafé in Nairobi. Die Bedienungen sind gehörlos.
Ja, hier geht es ums Berühren, um den Tastsinn, um die richtige, die kluge Strategie, um Taktik. Gleich lassen wir uns erklären, welche Rolle die Berührung beim Weintrinken spielt, wie sich ein Weinglas in der Hand also idealerweise anfühlen sollte. Was mit unserem Körper passiert, wenn wir mit den Füßen tasten und fühlen, interessiert uns ebenfalls. In einem Café in Nairobi reden wir mit den Händen und am Ende der Sendung geht es dann auch darum, Handgreiflichkeiten zu verhindern. Die Initiative Aufstehen gegen Rassismus gibt Workshops, in denen man Taktiken lernt, sich gegen rechte Parolen verbal zur Wehr zu setzen. Taktik und Taktiles, so haben wir diese Ausgabe der Echtzeit überschrieben. Im Zusammenhang mit Wein hat das Greifen, metaphorisch gemeint, keinen guten Klang. Wer zum Alkohol greift, klar, der hat irgendwie ein Problem. Dabei ist das konkrete Greifen für den Weingenuss durchaus von Bedeutung. Wie sich ein Glas anfühlt, wie es in der Hand liegt, das spielt durchaus eine Rolle. Welche genau? Das bespreche ich jetzt mit Johannes Schellhorn. Er ist Sommelier und Wirt in der Berliner Weinbar Freundschaft. Hallo.
Hallo.
Ja, Sie haben hier netterweise schon ein paar Gläser mitgebracht. Das sind insgesamt 5, wenn ich richtig zähle. Wir probieren das jetzt mal. Bevor wir über das einzelne Glas sprechen, würde ich doch noch mal kurz wissen wollen, wie wichtig ist denn das Glas so im Allgemeinen für den Genuss überhaupt?
Also im ersten Moment, glaube ich, bin ich fest der Meinung, dass der Wein an sich die Hauptrolle spielt. Und dann ist es allerdings wie beim Schauspiel. Der Schauspieler lebt von der Bühne, lebt von der Inszenierung. Und dieses Gesamtkonzept macht dann ein gutes Stück zum Großartigen.
Dann inszenieren wir jetzt einen Weißwein, würde ich sagen.
Wir inszenieren Weißwein. Ich habe dafür extra was mitgebracht. Es sind 4 verschiedene Gläser, die wir heute hier haben.
Ja, und das 5.
Und es ist 2-mal dasselbe, ein Trinkglas für uns beide.
Ah, verstehe. Gut.
Und zwar habe ich Gläser hier mitgebracht, so in allen Vorstufen sind alles Weißweingläser. Wir trinken auch einen Weißwein daraus. Und da ist so von der ganz einfachen Bistronomie-Geschichte, was man so ganz oft irgendwo sieht, bis hin zu Gläsern, die man so zu Hause auch gerne mal hat, bis hin zu Gläsern, die man in der Gastronomie ganz oft sieht und dann so die High-End-Geschichte.
Das heißt, wir sehen jetzt hier eigentlich ein Glas, das so etwas schmaler ist. Es ist eindeutig ein Weißweinglas, kein Rotweinglas, nicht bauchig, sondern eher schmal nach oben führend. Es unterscheidet sich vor allem, wenn ich das jetzt mal so als Laien sagen darf, eigentlich in der Form auch des Stiels. Also wie filigran ist der Stiel, wie lang ist der Stiel? Und die Form an sich des Glases hat jetzt nicht so einen Riesenunterschied, ist vielleicht noch eine Frage von, wie dünn oder wie dick ist das Glas, richtig?
Ja und nein. Also bei den ersten 3 ist die Form relativ ähnlich.
Wir nehmen jetzt diese 3.
Diese 3. Und dann ist so bei der Top-Geschichte.
Okay, die stehen jetzt da wie Orgelpfeifen hintereinander.
Hintereinander sind auch in der Größe her aufsteigend. Mhm. Wobei man dann bei der Speerspitze dann schon sieht, dass die Form etwas spitzer zulaufend ist und etwas markanter von den Kanten auch sich präsentiert.
So, probieren wir uns mal durch. Das Sehr ist gern. Sozusagen die einfachste Version hier, die kleinste.
Genau, es geht ja hier um Anfassen und um Haptik, also darum einfach mal das Glas in die Hand nehmen, einfach am Stiel nehmen. Man tut sich immer etwas leichter, wenn man den kleinen Finger unten in Kontakt zum Boden hat, kann man leichter schwenken.
Okay, liegt jetzt auf, ich versuche mal. Also schnell kriege ich das nicht hin, okay.
Und dann, sonst ist immer
ich
einfach
probier mal, oder?
Hier auf die Tischplatte legen und dann einfach so schwenken. Das ist immer so zum Einstieg.
Und das ist jetzt einfach auch, um sozusagen das Bouquet entfalten zu lassen.
Das Bouquet entfalten zu lassen, um das Ganze einfach nochmal ein bisschen ein bisschen aufzuwirbeln.
Okay, das habe ich jetzt mal hier angefasst. Also man fasst ja auch da an, also nicht am Glas selbst, sondern am Stiel bitte anfassen, richtig?
Naja, es gibt kein richtig und kein falsch. Also man kann das gerne. Man hat sich ja ein Glas Wein gekauft, ob das jetzt zu Hause ist oder man irgendwo sitzt. Von dem her kann man es anfassen, wie man möchte.
Ich fasse mal das an, was sozusagen dann den längeren und filigraneren Stiel hat. Ja, da muss man gleich so ein bisschen mehr drücken, finde ich, um das aufrecht halten zu können. Und es wirkt gleich, ja, es wirkt einfach gleich vornehmer auf eine Art.
Ja, absolut. Mhm. Und dann, was vielleicht bei den Gläsern ganz spannend ist, dass das kleinste Glas oder die kleineren Gläser eigentlich auch schwerer sind.
Mhm, probiere ich mal.
Und die auch von der Gewichtung her ganz anders.
Das heißt, das kleinste Glas, was wir jetzt hier sehen, das kleinste Trinkglas ist das schwerste.
So ist es.
Und das stimmt.
Und dann je hochwertiger, und das ist auch ganz spannend, je hochwertiger Gläser werden, desto leichter wird das Glas auch selber.
Und liegt in der Hand. Also das ist ja jetzt das hochwertige Glas, was Sie haben.
Das ist aber das hochwertigste
Glas. Das ist so richtig, richtig zart. Wahrscheinlich auch das teuerste von
allen? Das ist auch das teuerste, so ist es. Das ist auch das einzige aus der Reihe, was mundgeblasen ist und sozusagen handgemacht.
Mhm. Woran erkenne ich das?
An dem durchgehenden Guss und an der filigranen Struktur.
Das heißt, was muss ich für so ein teures Glas hier hinlegen, wenn ich das möchte?
Also wir fangen bei den ersten dreien, die kosten alle so pro Stück zwischen 1,50 Euro und 5 Euro. Alles super Gläser, gerade für zu Hause. Das hochwertigste kostet dann knappe 30 Euro pro Stück.
Wow, das ist natürlich gleich ein Riesensprung.
Ja,
gerechtfertigt?
Also die werden aus der Maschine gezogen. Da braucht eine Maschine 90 Sekunden für. Bei einem mundgeblasenen braucht man für ein so ein Glas 5 Glasbläser, die dann das Rohglas immer weitergeben. Also. Und die brauchen insgesamt 5 Minuten zum Blasen. Der ganze Produktionsvorgang dauert pro Glas knappe 20 Minuten.
Jetzt haben wir hier verschiedene Gläser mal in der Hand gehabt. Ich persönlich bin ja trotzdem Fan von so kleinen Gläsern. Mhm. Irgendwie... Das ist für mich immer auf eine Art so ein Statement, ja, gleich so ein großes Glas mit so einem langen Stiel. Wofür haben Sie sich denn entschieden in Ihrer Weinbar in Berlin-Mitte?
Wir haben in der Weinbar in Berlin-Mitte tatsächlich die hochwertige Geschichte. Man muss auch immer dazu sagen, da gibt's für die Gastronomie gibt es dann auch immer Angebote, dass einem das nicht gleich die Haare vom Kopf frisst. Ist aber an sich ein sehr teures Glas. Um was es uns aber geht, ist sozusagen diese bestmögliche Präsentation des Weines. Und was ganz, ganz spannend ist, uns gibt es jetzt seit einem Jahr und wir haben vom ersten Tag an weg nur diese Gläser. Mhm. Das ist ein österreichisches Fabrikat. Ich kenne die Jungs, die das machen auch ganz, ganz gut. Und die sehr interessante Geschichte ist, wenn man jemanden hat, der nicht so oft einen Wein trinkt, der dann so dünne Gläser und so filigrane Gläser nicht gewohnt ist, dann schafft das ein ganz anderes Bewusstsein für das Produkt. Wenn man das Glas anfasst und dann ganz anders schon mal dran rangeht, salopp gesagt, irgendwie bei so einem kleinen, also sehr, sehr handfesten Glas, dass man auch hier Kopf im Nacken und rein damit.
Das heißt, es ist auch eine Form der Wertschätzung, wie man es präsentiert und wie man es sozusagen, die Haptik sagt was darüber aus, wie man dem Produkt sozusagen auch entgegenkommt.
Absolut. Mhm. Und vor allem auch für den Gast, der solche Gläser nicht so oft in der Hand hat, ist es ein ganz spannendes Erlebnis.
Und ist es Ihnen schon mal passiert, dass Gäste dann sozusagen gekommen sind, den Wein ausprobiert haben und am Ende vor allem danach gefragt hat, wo man die Gläser kaufen kann?
Ja, sehr oft. Wir sind gerade so ein bisschen am Tüfteln, ob wir so fürs Weihnachtsgeschäft uns Gläser branden lassen, um die dann gleich direkt über die Theke gehen zu lassen, weil das dann, na klar, vorkommt.
Vielen Dank, Johannes Schellhorn. Wir haben über die richtige Haptik beim Weingenuss gesprochen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und das ist die Echtzeit und hier geht's heute ums Empfinden, ums Berühren, um das Begreifbare. Und nach den Händen widmen wir uns jetzt den Füßen und machen uns auf den Weg zu einem Barfußpfad. Yashim Aljoljo nimmt uns mit nach Nordrhein-Westfalen, nach Neuss.
Also ich liebe es, wenn ich jetzt hier im Gras bin, das Gras ist feucht und ich fühle das unter meinen Füßen. Ich finde das einfach schön.
Ich gehe auch gerne im Wald barfuß. Ich glaube, es bringt uns so ein bisschen mehr wieder zu den Wurzeln zurück. Also das Barfußlaufen löst ja im Hirn auch bestimmte Reaktionen aus.
Die Freundinnen Carina und Felicitas, beide sportlich gekleidet mit Jeans und T-Shirt, haben ihre Radtour zu einer Eisdiele unterbrochen, um einmal über den Barfußpfad zu laufen. Los geht es mit dem ersten Erlebnisfeld. Kleine Steinchen.
Also das geht wunderbar. Die Steine liegen ziemlich flach, sodass nichts wehtut. Das ist also hier ziemlich angenehm.
Ich gehe jetzt etwas achtsamer. Das heißt, ich merke, ich habe auch schon so Reaktionen. Einiges piekst ein bisschen, anderes ist glatter. ja, ich will jetzt nichts hineingeheimnissen, aber es macht wach, also es macht den Kopf wacher und die Aufmerksamkeit wird erhöht.
Es folgt ein weiterer harmloser Abschnitt mit Sand. Aber dann...
Oh, das sieht nicht gut aus. Ach, das ist kleiner Schotter. Also wenn kein Stein nach oben liegt, dann geht es, aber es tut ganz schön weh. Es piekt ordentlich, die ganze Fläche.
Ja, also meine Augen haben gesagt, Vorsicht, Bahnschotter, gefährlich, aber es ist auch eine Herausforderung. Ich finde das sehr spannend.
Also ich denke, da werden Punkte angeregt, die sehr wichtig sind, weiß wohl nicht welche. Jetzt war ich nicht müde heute Morgen, aber ich spüre ein aufrechtes Gehen.
Ich glaube schon, dass wir durch dieses ständige Schuhe tragen unsere Füße so ein bisschen taub machen.
Meine Füße sind bestimmt taub. Ich laufe nämlich ungerne barfuß. Aber ich möchte es jetzt mal ausprobieren, so wie etwa 10 andere Besucher auch gerade. Begleitet werde ich von Henriette Wouters-Schumbeck. Sie ist die Vorsitzende des Neusser Verkehrsvereins. Frau Wouters-Schumbeck läuft regelmäßig auf dem Fußpfad und genießt es mittlerweile. Ich schlüpfe aus meinen Sandalen und kremple mir die Hosenbeine etwas hoch. Als erstes geht es auf Schotter.
Ich habe Gleichgewichtsprobleme. Ich finde es kalt, sehr, sehr kalt.
Ja.
Also mir tun die Füße gerade weh. Ist richtig, ja, dass sie wehtun.
Also es ist völlig okay, dass das jetzt wehtut, weil das gibt jetzt alle Informationen weiter in unseren Körper. Und es wäre schöner, wenn Sie die Schultern so ein bisschen runterlassen. Sie sind total angestrengt.
Ja, stimmt. Bin total angespannt.
Durch den grünen Neusser Hochzeitshain, der zum Verweilen und Entspannen einlädt, laufe ich gekrümmt, wackelig und völlig steif über die verschiedenen Felder. Von Wellness für die Füße bin ich noch weit entfernt. Aber dann kommt Hoffnung in Sicht. Karibischer Sandstrand.
Ich meine, wir kommen jetzt zu unserem schönsten Feld.
Also das gerade sieht aus nach Belohnung.
Ja, genau. Ist ein bisschen Belohnung. Und wenn Sie jetzt mal spüren, dann ist das ein irres Gefühl, oder?
Also hier möchte ich ganz langsam drüber laufen.
Ne? Der Sand geht so zwischen den Zehen entlang, schmeichelt so ein bisschen, oder?
So weich. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nie über so weichen Sand gelaufen.
Ja.
Das Wohlgefühl hält auch beim nächsten Feld an. Muscheln.
Sieht harmlos aus.
Könnte auch harmlos sein, weil schon sehr zertreten. Es soll ja jetzt auch mal fein piekseln, noch mal ganz anders die Nervenbahnen ansprechen. Noch mal ein ganz anderes Bewusstsein machen.
Das piekst bei jedem Schritt.
Ja. Merken Sie, wie das warm wird bis in den Rücken? Das ganze Nervensystem wird darüber angesprochen und darum ist das so gut. Selbst wenn es mal kurz wehtut oder kurz prickelt oder unangenehm ist.
Eine Runde auf dem Barfußpfad dauert eine knappe halbe Stunde. Danach tun meine Füße weh, sie kribbeln. Aber es hat sich etwas verändert.
Ich habe das Gefühl, ich stehe gerade als zu Beginn.
Viele Orthopäden und Physiotherapeuten sagen, dass gerade ausschlaggebend auch für den Erhalt der gesunden Wirbelsäule die tiefliegende Muskulatur ist. Und diese tiefliegende Muskulatur wird hier ganz sicher, ganz deutlich mittrainiert.
Auch die Freundinnen Carina und Felicitas bemerken einen Unterschied. An den Füßen.
Also sie sind wahnsinnig durchblutet und ich habe ein gutes Gefühl auf meinem Stand. Ich spüre jetzt, dass ich stehe, was ich sonst gar nicht so wahrnehme.
Verlässliche Partner und doch oft so schlecht behandelt. Mehr Empfinden mit den Füßen, das geht beispielsweise auf dem Barfußpfad in Neuss. Yashim Aljoljo hat uns inspiriert. Und das ist der Echtzeit-Podcast. Was passiert, wenn wir die Hände nicht nur zum Tasten, zum Berühren, zum Begreifen benötigen, sondern sie zugleich unsere Stimme sind? Wenn wir damit kommunizieren, streiten, lachen oder einfach einen Kaffee bestellen? Für viele Gehörlose ist das Reden mit den Händen Alltag, für alle anderen eine ganz neue Erfahrung, die in Nairobi jetzt zum Großstadtleben dazugehört. Dort im Pellet Café sind die Bedienungen gehörlos und alle Besucher müssen Gebärden lernen. Antje Diekans weiß mehr.
Ein Gartencafé in Nairobi, nicht weit von einer belebten Straße. Trotzdem ist es eine grüne Oase. Ein liebevoll gestalteter Ort mit bunten Wimpeln, die im Wind flattern, Graffitis an den Wänden und selbstgebastelten Lampen. Aber das ist nicht das Besondere hier. Wer bestellen will, muss das mit Gesten tun. Die Bedienungen sind gehörlos. Für die Kunden etwas Neues.
Well, it's very interesting.
Es ist sehr interessant. Ich kann keine Zeichensprache. Darum muss ich auch die Dinge zeigen, die ich bestellen will.
Show what I need.
Auf der Karte sind ein paar Gebärden erklärt, zum Beispiel für Cappuccino. Eine Hand ausstrecken, die Finger der anderen zeichnen darüber kleiner werdende Kreise und malen dann ein Tüpfelchen nach oben. Voilà, ein Cappuccino mit viel Milchschaum. Außerdem gibt es ein großes Plakat, das zeigt, wie Buchstaben gebärdet werden.
Das ist eine nette Erfahrung. Es ist toll, das Alphabet mit deinen Händen nachzumachen.
Der Betreiber des Pellet-Cafés ist Faisal Hussein. Er hat sich vor dem Start Anfang dieses Jahres viele Gedanken gemacht.
Es ging darum, ein Lokal zu eröffnen, das sich von anderen unterscheidet. Beim Essen, beim Ort, beim Ambiente. Und wir wollten etwas an der Gesellschaft um uns herum verändern.
Er und seine Kompagnons beschlossen, Menschen mit Behinderung einzustellen. Die Idee, dass es gehörlose Bedienungen geben könnte, erschien erst einmal abenteuerlich. Aber Faisal Hussein wollte ihnen eine Chance geben.
Es ist für sie sehr schwierig, einen Job zu bekommen. Niemand will sie einstellen, weil es keine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Gehörlosen gibt. Aber ich bin 100% sicher, dass sie den Job genauso gut machen wie ich oder irgendjemand sonst, mit dem ich arbeite.
Bedienung Divya Avoir ist von Anfang an dabei. Erst war sie unsicher, aber in den vergangenen Monaten habe sie mehr Selbstbewusstsein bekommen, erzählt sie. Ihre Antworten werden für das Radio von einer Gebärdendolmetscherin übersetzt.
Sie hat gemerkt, wenn sie beim Bedienen lächelt, dann lächeln die Kunden zurück. Aber wenn sie angespannt ist, geht das auch auf die Kunden über. Und sie reagieren genauso.
Ihr Kollege Edward Gitao kann noch ein wenig sprechen. Er wurde erst als Teenager gehörlos.
Als ich ein kleiner Junge war, war ich sehr redselig. Aber dann habe ich während der Gewalt nach den Wahlen vor einigen Jahren mein Gehör verloren.
Was genau passierte, will er vergessen. Damals wurden viele junge Männer zusammengeschlagen. Der Job jetzt im Café ist für Edward die Chance auf einen Neubeginn.
Ich fühle mich gut, denn für mich ist es wichtig, mit anderen Menschen zu kommunizieren, die verschiedenen Charaktere kennenzulernen. Hier bin ich glücklich.
Die Gebärde dafür geht auch ohne Hände. Ein breites Lachen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Das ist Antonias Ehrgeiz. Auf dem Weg zu Freunden redet sie ein ernstes Wort mit ihm.
Wenn wir bei Jörg und Millie sind, setzt du dich in eine Ecke und bist still.
Was? Warum? Wieso?
Der Ehrgeiz von Jörg und Millie macht immer nur... Da fällst du total aus dem Rahmen.
Ich kann eben nicht plätschern.
Sollst du auch nicht. Sei ruhig und basta.
Antonia, du verlangst nichts Geringeres von mir als totale Selbstverleugnung. Sag mal, ist dir das klar?
Es ist einfach peinlich, wenn du immer so laut bist.
Manchmal glaube ich, dass du mich nicht leiden kannst.
Jetzt fang nicht wieder damit an. Natürlich kann ich dich leiden.
Na also, dann verlang nicht das Unmögliche von mir.
Das ist Erpressung.
Selber.
Für heute gibt sich Antonia geschlagen. Dennoch kam dein Verdacht in ihr auf. Kann es sein, dass ihr Ehrgeiz ADHS hat?
Mein Name ist Minkai Brocke. Wenn ich 1 Million Euro hätte, würde ich erstmal ein Nagelstudio für meine Mutter kaufen, ein großes Haus und shoppen gehen, Schuhe kaufen und noch ein Tierheim. Also Geld an ein Tierheim schicken und noch spenden an ganz viele Orte. Japan zum Beispiel, dann noch zu Tieren, zu einer Schule. Und zwar, ich würde noch ein Auto für meine Mutter kaufen. Ein großes Auto, sozusagen eine Limousine.
Sie hören die Echtzeit. Taktik und Taktiles. Also das Berühren, das Tasten und auch der richtige Umgang miteinander interessiert uns. Am vergangenen Sonntag wurde in Sachsen und Brandenburg ein neues Parlament gewählt und in beiden Bundesländern ist die AfD zweitstärkste politische Kraft geworden. Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus will der AfD mit ihren rechten Parolen etwas entgegensetzen und organisiert deshalb regelmäßig StammtischkämpferInnen-Seminare, bei denen die Teilnehmenden lernen sollen, mit rassistischen Sprüchen umzugehen und diese gezielt zu kontern.
Ist das jetzt eine vielversprechende Taktik, um unzufriedenen AfD-Wählern mit Fakten zu begegnen? Unser Reporter Martin Reischke hat eine StammtischkämpferInnen-Ausbildung besucht und ist jetzt hier im Studio. Hallo.
Hallo.
Wo habt ihr euch getroffen für den Workshop?
In der Kneipe in Berlin-Kreuzberg. Dem Bündnis Aufstehen gegen Rassismus geht es darum, dass der Diskurs nicht weiter nach rechts verschoben wird. Und deshalb kämpft das Bündnis konkret gegen die AfD. In den vergangenen 3 Jahren haben sie schon rund 700 Stammtischkämpfer und Stammtischkämpferinnen Seminare organisiert und damit ungefähr 12.000 Leute erreicht. Bei mir ging es mittags um 12 los und Sabine, das war eine von den beiden, die den Workshop geleitet haben, die hat erstmal eine kleine Geschichte erzählt.
Und inzwischen ist es so, weil ich so viel geübt habe auch, stand ich vor kurzem in einer Arztpraxis in einer langen Schlange und kam mit denen vor mir ins Gespräch und wir plauderten so nett, wie Berlin sich verändert hat und eine Frau vor uns sagt, ja, also in Berlin fühlt man sich ja inzwischen wie im Ausland. Und früher wäre mir die Spucke weggeblieben, ich hätte nicht gewusst, was ich sagen soll. Und da kam aber spontan, dass ich sagte, ja, ist das nicht toll? Wir müssen nicht mal mehr in Urlaub fahren, die Welt kommt zu uns. Ich finde das großartig. Und in dem Moment merkte ich, wie in diesem ganzen Raum sich die Stimmung änderte. Und dann dachte ich mir, und genau darum geht es mir.
Und ich habe mir dann vorgestellt, was ich eigentlich in so einer Situation gesagt hätte und sowas wäre mir wahrscheinlich nicht eingefallen. Sabine, die ist Mitte 50 und die hat natürlich auch schon ein paar Workshops geleitet. Die hat also schon ein bisschen Erfahrung. Ne?
Und die hast du natürlich noch nicht. Du hast das erste Mal diesen Workshop besucht, bist deswegen ja auch dahin gegangen. Wer war außer dir sonst noch so dabei? Welche Motivation hatten die Leute?
Also es waren insgesamt 12 Leute bei dem Workshop, ein paar mehr Frauen als Männer und es war recht gemischt, auch altersmäßig, von Mitte 20 bis Mitte 50, würde ich so sagen.
Was habt ihr konkret gemacht?
Wir haben am Anfang in Kleingruppen über Erfahrungen mit Rassismus oder rassistischen Sprüchen in der Familie, auf Arbeit und im öffentlichen Raum geredet. Und ich habe mich dann zu der Familiengruppe gesetzt und da hat Dörte von den Erfahrungen mit ihrem Bruder erzählt. Dörte ist 38 und kommt aus einem Dorf in Sachsen-Anhalt.
Wir wussten immer, dass wir politisch unterschiedliche Meinungen haben und das ist ja auch in Ordnung. Wir haben das aber nie wirklich thematisiert. Aber seit ein paar Monaten ist da so ein Selbstbewusstsein auf seiner Seite da, dass er denkt, kann man doch sagen, also andere machen es ja auch. Also er fühlt sich ja bestätigt, ja, weil die Rechten einfach die Klappe aufreißen.
Und dann fängt Dörte immer an, mit ihrem Bruder zu diskutieren. Aber das nimmt dann meistens kein gutes Ende.
Dann kommt irgendwie, naja, offiziellen Zahlen kann man sowieso nicht glauben. Ich fühle es ja anders, also ist es dann halt auch so. Und da merke ich dann, wie ich dann emotional werde, ja.
Ja, vertrackte Situationen. Und konnte ihr Sabine, die Workshop-Leiterin, jetzt irgendwie weiterhelfen? Also ihr sagen, wie sie konkret mit so einer Situation umgehen könnte, sozusagen ihren Bruder einfangen oder abholen oder was auch immer?
Naja, also Sabine hat dann erstmal so eine Art mentale Checkliste präsentiert. Das heißt, als erstes muss ich eigentlich die Situation einschätzen, in der ich mich befinde. Das heißt, wenn vor ihr eine Gruppe Neonazis steht, fängt sie natürlich nicht an zu diskutieren. So, das wäre jetzt nicht so eine gute Taktik, klar. Ne? Wenn sie aber sieht, ja, mit dem Gegenüber, da kann man vielleicht reden, dann fragt sie sich, wer ist das überhaupt, der da mir gegenübersteht?
Ist das Onkel Freddy, den ich irgendwie über alles schätze und der seit neuestem irgendwie so blöde Sprüche absondert, die ich überhaupt nicht verstehe? Oder ist es ein AfD-Funktionär, der seit 10 Jahren in der Politik aktiv ist und einfach total geschult ist? Also wer steht mir dort gegenüber? Und um wen geht es mir? Manchmal geht es mir um das Gegenüber. Manchmal geht es mir darum, einer Gruppe von Menschen zu zeigen, nein, das ist hier nicht die Mehrheitsmeinung. Manchmal ist es einfach nur zu sagen, stopp, ja, das will ich hier nicht hören. Oder es geht manchmal auch einfach nur darum, dass ich mich besser fühle, weil ich aus dieser Situation rausgehe und sage, ich habe gehandelt.
Also konkret ging es um typische rassistische Argumentationsmuster, die wir immer wieder sehen. Und ein Beispiel ist da das sogenannte Statistik-Ping-Pong, so haben die das genannt.
20% der Flüchtlinge waren doch selbst beim Islamischen Staat. Erstmal, was ist das Ziel dieser?
Einschüchtern.
Ja, einschüchtern. Und das soll halt legitimieren, was danach alles noch kommt, ne? Weil ich habe ja hier eine wissenschaftliche Zahl.
Wir haben dann diskutiert, Statistik-Ping-Pong, wie geht man damit um? Und jemand aus der Gruppe hat dann vorgeschlagen, dass man ja auch selbst eine erfundene Statistik zurückwerfen kann. Also man spiegelt sozusagen dem Gegenüber, was er oder sie da eigentlich macht, sozusagen eine Erfindung gegen eine Erfindung setzen. Und das ist jetzt vielleicht nicht die beste Taktik oder die Ultima Ratio, Man sollte da sicher auch nicht selber mit anfangen, denn Fakten sind natürlich wichtig. Aber in der Situation bleibt man so zumindest erstmal handlungsfähig.
Okay, dann hattet ihr erstmal das theoretische Rüstzeug. Konntet ihr euch dann sozusagen in vollen Zügen in die Praxis stürzen?
Ja, ganz genau. Also nach der Kaffeepause haben wir dann ein kleines Rollenspiel gemacht. Und die Szene war folgende. Jemand wird im Nahverkehr angepöbelt und rassistisch beschimpft. Und wir haben dann mit Stühlen einen Bus improvisiert, aufgebaut und die Szene mit verteilten Rollen gespielt.
Keine Ahnung, was die hier wollen, ey. Als ob wir nicht schon genug hätten von denen hier, ne? Ich meine, ne, Gerd hat wieder keinen Job, ne? Aber hier, für die machen sie alles, ne? Also, ja, hier euch meinen wir, ne? Halten sich, als ob es ihr Bus wäre.
Ja, reicht's aber. So, die haben euch doch überhaupt nichts angetan.
Ach, kommt, ihr seid mal ruhig. Hallo, euch mit euch. Na, versteht ihr mich nicht, ne? Deutsche Sprache, ne? Schwer, hä?
Ja, und das ging dann noch ein bisschen hin und her, bis jemand von den Fahrgästen auf die Idee gekommen ist, die Busfahrerin zu rufen. Und die ist dann auch prompt aufgestanden.
Ich habe jetzt den Bus gebremst. Steigen Sie bitte aus.
Wer wir? Warum sollen wir aussteigen? Hallo, wir haben ja unser Ticket bezahlt. Wir sind ja, die, Deutsche, nehmen Sie die mal Deutsche raus. Die haben sich ihr Ticket geschenkt bekommen.
Wir sitzen hier in einem
gearbeitet haben sie, gearbeitet haben wir sitzen hier in einem
Deutschen. Ja, und so ging die Diskussion dann noch ein bisschen weiter und Sabine hat die Szene dann aber erst einmal unterbrochen.
Wie hat sich das erstmal für euch angefühlt? Als Betroffene?
Ja, sehr ähnlich. Also man traut sich halt nicht, sich umzudrehen.
Ja.
Von hinten so zugetextet zu werden, dann halt eben auch noch aggressiv. Das ist ganz befremdlich.
Ja, und auch die Pöbler haben dann von ihren Erlebnissen erzählt.
Hatte ich erstmal auch so einen kurzen Moment der Scham. Aber ich habe mich ab einem gewissen Punkt auch gefragt, so, was hätte uns jetzt eigentlich stoppen können? So, von der Haltung her, glaube ich, wäre es sehr, sehr schwierig gewesen, aus so einer Situation heraus uns irgendwie mundtot zu machen.
Ja, und das war interessant, also das mal aus dieser Perspektive sich anzuhören. Und dann hat Gabriele sich eingeschaltet, die das Ganze bis dahin nur beobachtet hatte. Und sie war nicht ganz so zufrieden.
Komplett unrealistisch. Ich sage jetzt mal, was der Busfahrer machen würde zum Beispiel. Ne? Und ich sage nicht, die und alle Busfahrer sind schlecht. Aber alles schon erlebt, alles schon passiert. Und so, der Busfahrer sagt, geht ans Mikro und sagt, hier spricht die BVG, können wir die beiden Kopftuchdamen aussteigen, damit ihr mal wieder Ruhe einkehrt im Bus.
Naja, und Gabriele, die ist dann sehr konfrontativ vorgegangen in der gespielten Szene. Das fand ich dann wieder so ein bisschen unrealistisch. Aber bei ihr, ja, konnte ich mir das schon eher vorstellen.
Es gab also unterschiedliche Szenarien, unterschiedliche Blickwinkel auch, die durchgespielt wurden. Ja, was habt ihr gelernt? Was hast du dabei gelernt?
Ja, ich denke, es war erstmal gut, einfach so verschiedene Möglichkeiten in einem sicheren Raum durchzuprobieren für den Ernstfall. Und eben zu wissen, Übung macht den Meister. Nicht jede Situation eignet sich, um gleich eine lange Diskussion vom Zaun zu brechen. Und ich habe dann am Ende auch Dörte gefragt und die war eigentlich ganz zufrieden.
Naja, also erstmal tut's gut, dass man weiß, es geht vielen so. Also ich bin ja nicht die einzige Teilnehmerin. Das tut erstmal schon gut, dass man nicht alleine ist. Und zum anderen halt so diese Schrecksekunde überwinden, das haben die wirklich sehr gut umgesetzt. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich ganz gut jetzt auf so Alltagsrassismus-Sachen eingehen kann.
Und wie ist das jetzt bei dir selbst, Martin? Fühlst du dich gewappnet?
Ich würde mal sagen, normalerweise habe ich so das Gefühl, bin ich jetzt eigentlich nicht unbedingt jemand, der in solchen Situationen besonders schnell und schlagfertig reagiert. Ja, aber mal gucken. Also vielleicht ändert sich das ja tatsächlich.
So ein paar Impulse hast du bekommen.
Genau, also ein paar Ideen für Situationen, wie ich reagieren kann. Das schon.
Mit welchen Taktiken man auf rassistische Sprüche reagieren kann, für die Echtzeit hat Martin Reischke einen sogenannten Stammtischkämpfer-Innen-Workshop mitgemacht. Danke dir.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Von und mit David Striso
und Axel Ranisch.
Heute lernen wir, dass auch musikalische Spätzünder richtig erfolgreich sein können. Axel und David beschäftigen sich mit dem Cellokonzert in H-Moll von Antonín Dvořák. Und sie haben Spaß, der ansteckt. Wie immer, hören Sie selbst.
Axel,
David,
wessen Vater hatte zuerst eine Gaststätte und einen Metzgerladen, bis er dann irgendwann seinen Lebensunterhalt als Zitherspieler?
Könnte der Vater meiner Oma gewesen sein.
Dann hieß deine Oma Antonín Dvořák. Ich habe dir Antonín Dvořák mitgebracht und ich habe dir das Cello-Konzert in H-Moll mitgebracht, Opus 104.
Ja.
Wer Dvořák kennt, wird wahrscheinlich dieses Cello-Konzert kennen. Es ist ein unglaublich schönes Cello-Konzert. Und bevor ich irgendwas sage, bitte ich dich, das erste Hörbeispiel einzuspielen, weil da muss man mit der Musik beginnen.
Es geht sofort los.
Es geht sofort los und es geht dann immer weiter und immer weiter. Es wird immer döller und immer döller.
Man wundert sich eigentlich, dass gar noch gar kein Cello gekommen ist nach 3,5 Minuten.
Ja, aber was kommt dann? Was kommt dann? Was kommt dann erst? Dann kommt nämlich erst noch ein Horn. Und hat das was vom Cello-Konzert? Du da.
Das klingt halt ein bisschen wie ein Gospel-Song.
Wahnsinn,
er lässt
oder?
Nur die Synkopen weg, aber dieses, diese
Melodie.
Nein. Aber ganz kurz, lass uns kurz sagen, weil diese Melodie verrät uns natürlich, wo das Werk entstanden ist.
Er war in Amerika. Der Zeit in Amerika. Er war von einer Mäzenin geholt mit einem guten Gehalt, irgendwann in der Mitte seines Lebens. Wir können mal ein bisschen vorgreifen schon.
Mythos Thurbus National Conservatory of Music.
Richtig, als Professor.
Er sollte nicht weniger als eine amerikanische Musik erfinden.
Richtig, die war einfach zu europäisch dominiert und er sollte das Ganze irgendwie in Schuss bringen und auf den neuesten Stand. Er hat es irgendwie ein Jahr vorher, bevor der Vertrag auslief, eigentlich abgebrochen, weil die Weltwirtschaftskrise in die Quere kam und der Frau das Geld ausging. Nun, sag mal, wann geht's denn los mit dem Cello?
Jetzt.
Dazu das Gesicht von Rostropowitsch?
Ja, genau.
Das muss man dazu haben.
Die wackelnden Backen.
Aber toll.
Ach,
ein Cello-Konzert ist nicht einfach. Ein Cello als Solo-Instrument ist schwer. Da muss das Orchester an der Stelle leise sein.
Die Klappe halten. Ja, sonst kommt das Cello nicht durch.
Wie eine Geige und wie eine Flöte.
Genau.
Und
das Beeindruckende ist, dass man es kaum merkt.
Ja.
Also erst jetzt beim drüber nachdenken fällt mir auf, dass wenn das Cello spielt, weil es genauso kraftvoll ist wie das ganze Orchester, das Orchester die Klappe hält.
Richtig.
Und umgedreht. Im Tutti ist halt das Cello nicht dabei.
Ja.
Ich habe gelesen, dass Dvořák auf die Idee kam beim Anblick der Niagara-Fälle.
Also das kann ich mir vorstellen, zumindest der Anfang. Das kann ich mir vorstellen.
Er stand davor
diese Gewalt hat
und hat gesagt, Sakra, das wird eine Sinfonie in H-Moll.
Und was hat Brahms darüber gesagt? Brahms hat gesagt, hätte ich gewusst, dass man so ein Cello-Konzert schreiben kann, dann hätte ich es doch schon viel früher geschrieben, so in der Art.
Brahms hat Dvořák gemocht,
überraschenderweise. Ja, er hat ihn produziert, er hat ihm ermöglicht, verlegt zu werden und es entstand eine lebenslange Freundschaft.
Was ich an Dvořák so gerne mag, ist, weißt du, wir sprechen immer über Wunderkinder und
die
den
so
ganzen...
Ja, die so früh angefangen haben, die haben 10 Instrumente gespielt und haben ganz früh angefangen zu komponieren mit 6.
Ja,
der hat mal richtig gebratscht, der hat gesägt und zwar jahrelang.
In Salonorchestern hat er die böhmischen Volksweisen rauf und runter gedudelt.
Auf dem Jahrmärkten und dann gab es eben dieses wunderschöne, neue, gegründete Theater, wo dann auch Smetterman die ersten Aufführungen hatte. Und da war er erst der Bratschist. Und da kam das Komponieren dann erst an die Öffentlichkeit.
Ja. Und er hat eigentlich wirklich spät angefangen. Also Komponist ist er so mit 30 oder irgendwie sowas. Das finde ich wahnsinnig super.
Und dann wurde er irgendwann, als er Ende 40 war, ständig mit Ehrendoktorwürden überhäuft. Ich weiß nicht, ich habe alle
möglichen... Er war selbst verwundert, ne?
Ja, die Karls-Universität und New York und alle möglichen großen Universitäten haben ihn dann zum Ehrendoktor gemacht. Ja. Und dann ist das Adagio,
das ist
ein tolles Zitat eines Liedes. Lasst mich allein. Und dieses Lied hat er geschrieben für seine Schwägerin, in die er heimlich verliebt war, die aber leider ein paar Jahre vor ihm starb und die er auch nie bekommen hat. Aber das Lied war ihr gewidmet eigentlich.
Das ist die schönste Melodie, die man sich nur vorstellen kann. Dieser wunderbare langsame Satz, der geht auch irgendwie 12 Minuten, der hört und hört einfach nicht auf und man schmilzt einfach nur dahin.
Und trotzdem hört man ein paar Takte später schon wieder so das Böhmisch-Mährische. Da kommt die
Folklore wieder durch. Man hört das Böhmisch-Mährische immer. Selbst wenn er versucht, amerikanisch zu komponieren, es klingt irgendwie immer nach Böhmen.
Da hast du den Gospel direkt neben Böhmen mähren.
Genau, beides zusammen. Komm, lass uns gleich den dritten Satz hören, weil der ist auch so böhmisch.
Allegro. Nero Moderato. Wunderschön, aber also kraftvoll.
Das Ding ist so kraftvoll, ja? Von der ersten bis zur letzten Note. Ja. Es gibt ja die Geschichte, dass er dieses Stück komponiert hat, als er erfahren hat, dass er wieder nach Hause fährt.
Quasi wie den Freudentanz.
Ja, richtig Vorfreude auf zu Hause.
Ja, der war ja auch schon gern auf dem Land, also der war ja in New York, na klar, eine ganze Weile, aber dann Frau und Kinder zu Hause. Ich glaube, der war auch ganz froh, als das Schiff wieder losfuhr.
Aber ist das nicht schön, dass man so gerne nach Hause kommt?
Ja.
Kommst du auch gerne nach Hause?
Oh ja, sehr gerne, sehr gerne.
Na dann, komm, wir machen Feierabend.
Nächste Woche gibt's hier wieder Klassikbegeisterung. Und falls Sie sich für die anderen Folgen unserer Serie interessieren, können Sie unseren Klassik drastisch Podcast abonnieren auf deutschlandfunkkultur.de. Empfehlen möchte ich Ihnen jetzt auch schon die nächste Ausgabe der Echtzeit. Dann wird es hier vor allem beweglich. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut.